Ja, herzlich willkommen zur mittlerweile achten Predigt aus dem ersten Petrusbrief. Unser Text heute, der steht in 1. Petrus 2, 11 bis 17 und die Predigt habe ich folgendermaßen überschrieben: Fühlt euch wie zu Hause, aber benehmt euch nicht so. Vielleicht kennt der eine oder andere den Satz, ja, das scherzhaft wird er verwendet, aber stellt euch mal vor, ihr bekommt Besuch, Verwandtschaft, Freund, Kollegin und ihr habt euch darauf vorbereitet. Ihr habt eure Wohnung geputzt, ihr habt einen Kuchen gebacken, Kaffee gekocht und dann endlich kommt der Besuch, auf den ihr euch gefreut habt. Und was macht der? Mit matschigen Schuhen trägt man in jedes Zimmer im Haus laufen, Schubladen, Schränke aufmachen, vielleicht da drin wühlen, auf eurem Bett rumhüpfen, frisst den Kuchen regelrecht auf. Und dann kriegt ihr noch zu hören, dass ihr eigentlich Tee wollt und keinen Kaffee. Und dann stapft er wieder raus und ist weg. Ladet ihr diesen Gast nochmal ein? Ich glaube eher nicht. So verhält man sich einfach nicht als Gast. Und es gibt verschiedene andere Szenarien, wo man sich vorstellen könnte, wie man sich als Gast daneben benehmen kann. Wo man einfach eine Hausordnung missachtet. Es gibt halt einfach Regeln, die man befolgen sollte, wenn man in eine Gemeinde oder eine Kirche betritt. Wenn man in der Arbeit und in der Schule ist. Wenn man ja, in ein öffentliches Gebäude kommt. Ist es jetzt ein Supermarkt, das Amt oder das Gericht? Oder auch, wenn ich in ein anderes Land reise. Da gibt es verschiedene Regeln, die man so als Gast beachten sollte. Die Predigt heute soll uns dazu einladen, zu überlegen, wie wir uns als Gäste und Fremdlinge in dieser Welt verhalten sollten. Die Predigt soll uns dazu herausfordern, ein einwandfreies, vorbildliches Leben zu führen, das Gott ehrt. Und ich möchte uns auch heute ermutigen, Jesu Lebensstil der Unterordnung nachzuahmen. Das sind so meine Punkte und ich beginne einfach mal mit dem Text und lese ihn einmal vor. Der Text ist aus der Guten Nachricht Bibel und verschiedene andere Übersetzungen werden uns auch im Laufe der Predigt helfen, den Text besser zu verstehen. Ihr wisst, meine Lieben, dass ihr Gäste und Fremde in dieser Welt seid. Darum ermahne ich euch, gebt den Leidenschaften nicht nach, die aus eurer selbstsüchtigen Natur aufsteigen und die ständig mit eurem guten Willen im Streit liegen. Euer Leben mitten unter den Menschen, die Gott nicht kennen, muss einwandfrei sein. Wenn sie euch alles mögliche Böse nachsagen, sollen sie eure guten Taten sehen und von ihren eigenen Augen eines Besseren belehrt werden. Vielleicht kommen sie dann zur Besinnung und preisen Gott für ihre Rettung am Tag seines Gerichts. Fügt euch, um des Herrn willen, jeder von Menschen gesetzten Ordnung. Ordnet euch dem Kaiser unter, der an höchster Stelle steht, ordnet euch seinen Vertretern unter, die er eingesetzt hat, um alle zu bestrafen, die Unrecht tun und alle mit Anerkennung zu belohnen, die das Rechte tun. Denn Gott will, dass ihr durch eure guten Taten alle zum Schweigen bringt, die aus Dummheit und Unwissenheit gegen euch reden. Handelt als freie Menschen, aber missbraucht eure Freiheit nicht, um ein zuchtloses Handeln damit zu entschuldigen. Denkt daran, dass ihr nur frei seid, weil Gott euer Herr geworden ist. Ehrt alle Menschen, liebt die Gemeinschaft der Brüder und Schwestern, fürchtet Gott, ehrt den Kaiser. Wir haben heute einen Text in der Bibel, über den relativ häufig gepredigt wird. Ich habe mal einfach auf YouTube nachgeschaut und es gibt da echt viele Predigten auf YouTube zu diesem Text. Und interessanterweise stammen viele Predigten aus der Corona-Zeit. Offenbar haben viele Menschen in diesem Bibeltext einen Text gefunden, wie man sich verhalten sollte in dieser Zeit. Es ist ein Text, der geliebt und gehasst wird, glaube ich. Je nachdem, wer den Text gebraucht und wie er gebraucht wird. In der Bibel gibt es ja diese beschreibenden Texte, ja, so Geschichten über Abraham, Mose, Jesus, die Apostel und so. Und wir lernen aus den Geschichten, wie Gott ist, wie Gott gehandelt hat und so. Und wir lernen was daraus. Und dann gibt es auch diese vorschreibenden Texte, wo einem direkt gesagt wird, was zu tun soll, was du tun sollst und was nicht. Hier so ein Text, der wurde gern auch so von Diktatoren verwendet, die Christen unterdrückt haben. Zum Beispiel habe ich von meinen Vorfahren gehört, im Kommunismus, da, die waren ja gegen die Bibel, gegen das Christentum, aber dann wurde so ein Bibeltext auch dafür gebraucht, um ihnen zu sagen, hier, ihr müsst auf uns hören. Ihr müsst danach leben, wenn ihr diesen Bibeltext so glaubt. Also man konnte mit so einem Text auch irgendwie so Gehorsam einfordern gegen dem System oder gegenüber der Diktatur. Auf der einen Seite möchte heute keiner, dass ihm jemand etwas sagt, was zu tun ist, aber auf der anderen Seite mögen wir so Texte, wo einfach klipp und klar gesagt wird, was zu tun ist, wo man nicht lang interpretieren und studieren muss, was ist denn jetzt gemeint mit dem Text. Heute haben wir so einen Text mit so einem ethischen Thema, wo es einfach darum geht, wie verhalte ich mich richtig, wie verhalte ich mich gut. Der Text ist so aufgebaut, dass er zuerst einmal feststellt, ihr seid Gäste und Fremdlinge in dieser Welt. Erst wird gesagt, wer wir sind, dann kommt das, was wir tun. Petrus hat ja drei Ermahnungen für uns, für unsere Lebensführung, wie wir jetzt leben sollen. Wir sind Gäste und Fremdlinge und was folgt daraus? Zum Beispiel, wie gehe ich mit meinen Leidenschaften oder Begierden um? Wie lebe ich in dieser Gesellschaft und wie verhalte ich mich gegenüber dem Staat und der Regierung? Und dann zum Schluss Gottes Wille für unser Verhalten, für unser Leben. Und da insbesondere ein Leben in Freiheit. Fangen wir hier mit dem Sein an. Wir sind zu Gast und in der Fremde. Unser Text von heute, der kann so im Widerspruch stehen zu dem Text im vorigen Abschnitt. Ja, im vorigen Abschnitt, das war so ein toller Text, sehr identitätsstiftend und aufbauend. Da heißt es nämlich in 1. Petrus 2, 9 bis 10, da heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums und so weiter. Ihr, die einst nicht ein Volk wart, ihr seid jetzt ein Volk, begnadigt und alles toll. Und jetzt heißt es auf einmal, ihr seid Gäste und Fremdlinge. Und ihr seid nur Gäste und Fremdlinge. Ja, das bringt uns wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück. Macht der Text das nicht irgendwie so kaputt? In anderen Übersetzungen wird hier von Pilgern gesprochen, von Beisassen oder einfach Menschen, die kein Bürgerrecht haben. In unserer Zeit gibt es unglaublich viele Menschen, die zurzeit auf der Flucht sind, die Zuflucht suchen vor Krieg, Katastrophen, vor Diktaturen, vor einer kaputten Wirtschaft und so weiter. Die einfach ihre Heimat und ihr Zuhause aufgeben müssen oder es auch einfach verloren haben. Etwas, was wir niemandem wünschen. Was ich aber jedem jungen Menschen immer wieder mal wünsche, ist, hier, wenn du fertig bist mit der Schule, mit dem Studium oder so, dann mach doch mal einen Auslandsaufenthalt oder so, irgendwie mit einer Mission oder mit einem Projekt einfach mal Auslandserfahrung zu sammeln. Also für mich war das sehr wertvoll, als ich 2014 im Kongo war für ein halbes Jahr und dann in so Dörfer kam, wo ich der erste weiße Mensch war, den die Kinder und auch die Erwachsenen zum ersten Mal gesehen haben, wo ich dann angefasst wurde, geguckt, ob das nur Farbe ist. Sehr interessant und ich wurde mir schlagartig bewusst, ich repräsentiere nicht nur die Mission, mit der ich gerade unterwegs bin, nicht nur die Deutschen, nicht nur die Europäer, sondern irgendwie gerade alle Menschen, die eine weiße Hautfarbe haben. Und den Kindern wird dort manchmal so als Erziehungsmaßnahme erzählt, wenn du dich nicht benimmst, dann holt dich der weiße Mann. Ja, und überall, wo du gehst, dann hörst du immer Mondelle, Mondelle, also weißer, weißer. Und ich war mir bewusst, wie ich mich jetzt gerade verhalte, das prägt dieses Bild von Deutschland, Europa, dem weißen Mann. Und ich kann mit meinem Verhalten diese Erziehungsmaßnahmen, die ich sehr fragwürdig finde, einfach Lügen strafen. Ja? Je nachdem, wie ich mich verhalte, das prägt jetzt, wie die Also ich repräsentiere eine ganze Menge Menschen hier auf einmal. Im ersten Kapitel seines Briefes schreibt Petrus hier, dass wir, dass die Leser von neuem geboren worden sind. Sie haben eine neue Identität, sie sind von Gott adoptiert worden, sie sind Gotteskinder, Königskinder. Und daraus folgt, dass sie nicht mehr Kinder dieser Welt sind. Es gab diesen Herrschaftswechsel im Leben dieser Menschen. Sie sind plötzlich nicht mehr zu Hause in dieser Welt. Ihr Bürgerrecht ist im Himmel, so sagt es Paulus auch in Philipper 3, Vers 20. Das ist unser Sein, unsere Identität als Kinder Gottes. Kommen wir nun von dem Sein zum Tun. Wie verhalten wir uns denn jetzt richtig in dieser Welt? Es stößt ja übel auf, wenn wir uns als Gäste daneben benehmen, wie wir am Anfangsbeispiel gesehen hatten. Die erste Ermahnung von Petrus hier ist, gebt den Leidenschaften nicht nach, den fleischlichen Begierden heißt es in anderen Übersetzungen. Ja, wir werden ja heutzutage geradezu aufgefordert, überall in der Werbung oder so, tu was du magst, folge deinem Herzen, du bist es dir wert und mach, was dir Spaß macht. Das ist nicht typisch biblisch hier. Warum sollen wir nicht den Leidenschaften nachgeben, diesen Begierden? Weil ihr Ursprung Selbstsucht ist. Und diese Selbstsucht, die liegt im Streit mit unserem guten Willen. Und in Römer 7, da wird sogar deutlich, dass sogar Paulus ein Problem damit hatte. Ja, der schreibt da, ich tue, was ich nicht will und das, was ich nicht will, das tue ich. Ja, das ist diese Selbstsucht, diese menschliche Natur, die sündige Natur, die in uns steckt, mit der wir immer wieder im Kampf sind. In anderen Übersetzungen wird deutlich, dass diese Selbstsucht einen Krieg gegen unsere Seele führt. Ich möchte uns heute ermutigen, gebt nicht diesem ersten Impuls immer nach. Fragt euch, ob ihr wirklich eure Zeit, euer Geld, eure Energie wirklich für diese eine Sache investieren wollt. Oder ob ihr einfach warten wollt auf das Königreich Gottes. Dient es jetzt der Selbstsucht oder dem Reich Gottes? Lasst uns nicht vergessen, dass wir hier auf der Durchreise sind. Lasst es uns nicht allzu gemütlich hier einrichten. Das hier ist noch nicht die Endstation. Ich möchte uns ermutigen, nicht das Heimweh für den Himmel zu verlieren. Eine zweite Ermutigung hat Petrus für uns im nächsten Vers, ab Vers 12. Ich kann gerade nicht weiterschalten. Euer Leben in der Gesellschaft muss einwandfrei sein, vorbildlich, rechtschaffen, wohlgefällig und gut, heißt es in den verschiedenen Übersetzungen. Also als Gast haben wir eine Verantwortung, nämlich wir zeigen mit unserem Verhalten, wir repräsentieren unser Zuhause, da wo wir herkommen. Von dem her, fühlt euch zu Hause, aber benehmt euch nicht so. Also so wie wir uns verhalten, repräsentieren wir unsere Herkunft, wo wir herkommen, wie wir geprägt worden sind. Ich finde, viel zu oft hört man so ähnliche Sätze wie, also wenn der ein Christ ist und in den Himmel kommt, dann bin ich lieber in der Hölle. Ich finde es unglaublich traurig, wenn durch unseren Lebenswandel als Christen Gott verlästert wird. Christen wurden im Verlauf der Geschichte ständig etwas Böses nachgesagt. Ja, damals schon in den Anfängen des Christentums, da hatten Heiden so Ansichten oder Vorstellungen, dass die Christen beim Abendmahl so kannibalistische Rituale durchführen, dass Kinder geopfert werden würde, dass ihr Fleisch und Blut verzehrt würden. Sie sagten, dass dieses christliche Abendmahl eine wilde Orgie sei, dass Christen unsozial seien, weil sie bei diesen unmoralischen Unterhaltungen der Gesellschaft nicht teilnahmen. Sie sagten, dass Christen Atheisten seien, weil sie die Götter nicht anbeteten. Den Christen wurde so viel nachgesagt, aber mit der Zeit wurde klar, daran, wie sich diese Christen verhielten, da dass es alles Blödsinn war, dass es nicht stimmte, dass die Christen keine unmoralischen Menschen sind, das zeigte sich an ihrem Lebenswandel. Und es ist eine bemerkenswerte historische Tatsache, dass die Christen mit ihrem Leben tatsächlich die Verleumdungen der Heiden besiegt hatten. Wir stehen immer unter Beobachtung. Wir werden beobachtet, wie wir als Christen so leben. Und deshalb ist es gut, wenn wir Gutes tun. Es ist nicht egal, wie wir uns verhalten. Mit unserem Verhalten sollen wir Gott ehren. Unser gutes Verhalten wird Gott auf jeden Fall ehren. Spätestens am letzten Tag, dann, wenn alle vor Gottes Thron stehen werden, dann wird Gott zeigen, hier, EFG Andernach, kennt ihr die Christen? Das waren eure Nachbarn. Ihr habt doch gesehen, wie die sich verhalten haben. Niemand wird eine Entschuldigung haben, wenn sie deine guten Taten gesehen haben. Aber es besteht auch jetzt schon die Hoffnung, dass Menschen unsere guten Taten sehen und zum Nachdenken kommen. Und dass sie schon jetzt Gott dafür loben und danken. Wir sollen Gutes tun, nicht damit wir gelobt werden, sondern letztendlich Gott geehrt wird. Und da kommen wir schon zur dritten Sache, zu der Petrus ermutigt, dieses unliebsame Thema der Unterordnung. Wir werden dazu aufgefordert, uns der Regierung und dem Staat zu unterordnen. Damals, zu der Zeit, war es der Kaiser und seine Gouverneure. Heute, in unserer Demokratie, ist es vielleicht die Bundesregierung, die Justiz, das Gericht. Es gibt immer jemanden, dem wir uns unterordnen sollen im Staat. Dieses Unterordnen hat aber seine Grenzen. Wir lesen hier, dass der Staat, die Regierung, die bestrafen soll, die Unrecht tun. Und die loben und anerkennen, die Gutes tun. Letztendlich zählt immer noch, dass wir Gott mehr gehorchen sollen als Menschen. Dort, wo Menschengebote im Gegensatz zu Gottes Geboten stehen, da ist die Grenze erreicht. Dort, wo Recht nicht belohnt und anerkannt wird und Unrecht nicht bestraft wird, dort sollen wir nicht schweigen. Kommen wir zu unserem letzten Punkt, zu unserer Freiheit, ein Leben in Freiheit. Im Text heißt es hier, denn Gott will. Wir fragen uns doch ständig, was will Gott in unserem Leben? Ja, was soll ich studieren? Welche Ausbildung soll ich machen? Wen soll ich heiraten? Wo soll ich leben? Und so weiter. Plötzlich fragen wir nach Gottes Willen. Hier haben wir eine Bibelstelle, wo ganz klar drin steht, das will Gott von uns. Hier haben wir ein paar konkrete Dinge. Hier werden nochmal die guten Taten angesprochen, dass wir als freie Menschen leben, dass wir diese Freiheit aber nicht missbrauchen sollen und der Respekt. Petrus kommt wieder auf die guten Taten zu sprechen. Taten, die sprechen oft lauter als unsere Worte. Unser Verhalten ist ein Weg, das Evangelium zu bekräftigen. Diejenigen, die die Bibel nie lesen, für die sind wir vielleicht das einzige Evangelium, wenn sie unser Leben anschauen. Für viele bist du vielleicht die einzige Bibelübersetzung, die sie je sehen werden. Ich möchte uns ermutigen, dass wir eine gute Bibelübersetzung sind, dass wir den Text gut in unser Leben transportieren. Das nächste, was vielleicht überraschen kann, ist, dass Gott will, dass wir frei sind, in Freiheit leben. Wir fühlen uns oft in unserer Freiheit eingeschränkt, wenn uns gesagt wird, was wir tun sollen. Hans-Peter Reuer, der schreibt in seinem Buch »Nur wer loslässt, wird gehalten« über einen Bergsteiger. Mit diesem Beispiel macht er einfach deutlich, dass unser Streben nach Freiheit oft in Gefangenschaft führt. Und dass oft die Abhängigkeit uns wirklich zur Freiheit führt. Da ist dieser Bergsteiger, der hängt an einem Seil, an einer Klippe, an einer Wand. Er ist von diesem Seil abhängig. Aber weil er von diesem Seil abhängig ist, kann er sich frei bewegen. Er kann sich von der Wand wegstoßen, nach rechts, links, oben, unten klettern. weil er abhängig ist von diesem Seil. Schneidet er sich los, muss er sich krampfhaft an dieser Wand festhalten. So führt auch unsere Unabhängigkeit von Gott in die Gefangenschaft. Unsere Freiheit in Gott bedeutet, dass wir von Gott abhängig sind. Wir sind zur Freiheit berufen und mit Jesu Blut sind wir teuer erkauft, freigekauft von der Sklaverei der Sünde. Unser Wissen um die Freiheit kann uns aber auch zu Dummheiten verleiten. Hier heißt es, wir sollen die Freiheit nicht missbrauchen. Gott gibt uns so viele Freiheiten und wir missbrauchen die guten Dinge aber häufig. Wir nutzen die Freiheit als Deckmantel. Unsere Freiheit darf nicht unsere Selbstsucht entschuldigen. Sie darf nicht unser unmoralisches Verhalten legitimieren. Und sie darf nicht Sünde in unserem Leben fördern. Ja, wenn wir zurückdenken an Adam und Eva, die waren frei, die hatten alle Freiheiten der Welt im Garten Eden. Und die hörte auf, sobald sie unabhängig von Gott werden wollten. Gott gab in seiner großen Liebe dem Menschen die Wahl. Du kannst frei sein, du kannst die Freiheit genießen und du kannst sogar frei von Gott selbst sein. Aber die Konsequenzen kennen wir. Es brachte Hass, Selbstsucht, Streit und Krieg in unser Leben. Es ist oft sehr kurios. Je freier wir sein wollen und unsere Freiheit sichern wollen, desto unfreier werden wir. Ja, wir errichten Zäune und Mauern, um unser Hab und Gut zu schützen und merken nicht, wie wir uns selbst einschließen. Wir dürfen frei sein, weil Gott unser Herr ist. In einer Übersetzung heißt es, wir sind seine Diener, Sklaven und Knechte. Wir folgen einem König, der selbst Knechtsgestalt angenommen hatte. Ich möchte einen Text lesen aus Philipper 2, die Verse 6 bis 11, aus der neuen Genfer Übersetzung. Da heißt es, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Das ist der Grund, warum wir heute alles Abendmahl feiern. Wir feiern Jesus, weil er uns vorgelebt hat, was es bedeutet, Mensch zu sein. Nämlich in hundertprozentiger Abhängigkeit von Gott zu leben. Weil Gott ist Freiheit, dort ist Liebe und dort ist Gemeinschaft. Und hier im Vers 17, da wird nochmal alles zusammengefasst, wie wir uns verhalten sollen. Respektvoll, vielleicht erinnert es den einen oder anderen an das Thema unserer Gemeindefreizeit letztes Jahr. Unser Verhalten soll geprägt sein von Respekt gegenüber allen Menschen. Liebe zu unseren Glaubensgeschwistern, Ehrfurcht vor Gott und Unterordnung unter den Staat und der Regierung. So möchte ich uns heute einladen, dass wir uns bewusst werden, dass wir nur ein Gast und ein Fremdling hier auf der Erde sind, dass unser Bürgerrecht aber im Himmel ist. Aus diesem Sein folgt ein Tun und ich möchte uns dazu herausfordern, dass wir unser Verhalten überprüfen. Entspricht es dem Evangelium? Ist unser Leben einwandfrei, vorbildlich, rechtschaffen? Oder haben wir es uns gemütlich eingerichtet hier auf der Erde? Ich möchte dich heute ermutigen, in der Freiheit Jesu zu leben. Sie nicht zu missbrauchen, in der Abhängigkeit von Jesus zu leben. Jesus alles zuzutrauen, weil er es gut mit uns meint. Amen.